NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Thema heute in Ihrer Redezeit, der Streit um die Homöopathie. Wie sinnvoll sind Globuli? Ich bin sicher, dazu haben Sie eine Meinung, dazu haben Sie Erfahrungen gesammelt, dazu haben Sie sicherlich jede Menge Fragen. Mitreden können Sie wie immer über die kostenfreie Servicetelefonnummer 08000 441777. Der Streit um die Homöopathie, wie sinnvoll sind Globuli? Dieser Streit, der scheint ja heftig wie nie. Die ersten Krankenkassen wollen die Kosten für Globuli nicht mehr erstatten. Eine Apothekerin hat die kleinen Kügelchen öffentlichkeitswirksam aus den Regalen genommen. Im Netz streiten sich Befürworter und Gegner, nutzen dabei den eher strittigen Hashtag Globokalypse. Gesundheitsminister Spahn setzt noch einen drauf. Der möglicherweise ja nächste CDU-Vorsitzende beschäftigt sich jetzt mit einer Reform der Heilpraktikerordnung. Also die Globuli-Diskussion ist in vollem Gang, soweit so hitzig. Was sagen Sie?
In bestimmten Situationen finde ich das ganz gut. Entzündungen und sowas, das wird nicht heilen, aber alles andere unterstützt das System.
Mein Enkel hat Globuli bekommen. Der hat Zähnchen bekommen und hat Schmerzen gehabt. Und dann hat meine Tochter ihm immer so Globulis gegeben und dann... Man konnte richtig merken, dass er sich entspannt hat.
Ich halte das für Firlefanz. Das ist höchstens ein Placebo-Effekt, weil dieses immer wieder Verdünnen, das ist scheinbar einfach, aber ich glaube nicht, dass es etwas bringt.
Also manchmal hilft ja auch ein Tee und manchmal hilft der Glaube bei ganz vielen Dingen. Und wenn das hilft, dann ist es zumindest wenig Wirkstoff, den man dem Körper zuführt.
Also ich finde es gut, weil das eben weniger Nebenwirkungen hat. In den normalen Medikamenten sind ja einige Sachen drin, die nicht so gut verträglich sind.
Ich weiß nicht, ob das immer nur ein Placebo-Effekt ist. Denn ich meine, Homöopathie baut ja auch auf Natur und Erfahrung. Ich halte viel von sanfter Medizin. Also immer gleich mit der Keule drauf zu hauen, halte ich nicht für vernünftig. Man sieht das ja auch mit den Antibiotika. Die sind vielleicht viel zu viel benutzt worden auch in der Vergangenheit. Deswegen ist Homöopathie, also ein anderer Ansatz, gut, wenn es hilft.
Ich bin durchaus für etwas anderes als das, was die Pharmazie herstellt. Ich glaube auch an Wirkstoffe der Natur. Wenn ein Kohlblatt auf ein Knie gebunden wird, dann sind das aber auch Wirkstoffe da drin, die dann unmittelbar wirken. Nur die werden in der Homöopathie so weit runterverdünnt, dass sie nicht nachweisbar sind. Was soll denn da helfen?
Erste Meinungen gesammelt von Silvia Buckel, unser heutiges Thema, Streit um die Homöopathie. Wie sinnvoll sind Globuli? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, gerne über die kostenfreie Servicetelefonnummer 08000 441777. Dr. Norbert Aust vom Netzwerk Homöopathie. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Hamburg.
Es war ja doch eben eine überwiegende Mehrheit für die Homöopathie. Und nun könnte man meinen, wenn Sie vom Netzwerk Homöopathie sind, dann würde Sie das freuen, aber das ist gar nicht so. Sie stehen der Homöopathie sehr kritisch gegenüber. Warum eigentlich, wenn so viele Menschen sagen, ach, das kann man doch machen?
Ja, gut, wenn so viele Menschen wohlinformiert sagen, das kann man doch machen, so wie das jetzt hier auch bei einigen Ihrer Interviewpartner anklang. Sie wissen, dass nicht viel drin ist oder dass keine Wirkstoffe drin sind, dann haben wir ja eigentlich auch nichts dagegen. Wir vom Informationsnetzwerk Homöopathie haben ein Problem damit, wenn die Homöopathie als eine wirksame Methode propagiert wird, die geeignet sei, auch schwerste Krankheiten zu heilen. Und das ist aus unserer Sicht nicht der Fall. Und es kann eigentlich nicht vorteilhaft sein, wenn sich eine solche Lehre in der Gesellschaft und im Gesundheitswesen weiter ausbreitet.
Sie halten das also in bestimmten Fällen sogar für gefährlich?
Ja, es ist gefährlich. Nicht nur direkt die Kügelchen selber. Gut, die wirken nicht, also haben sie auch keine schlechten Wirkungen. Aber sie halten eventuell Patienten davon ab, eine wirksame Therapie in Anspruch zu nehmen. Und außerdem geht die Homöopathie üblicherweise mit einer scharfen Kritik des bestehenden Gesundheitswesens einher. Ein Auswuchs ist zum Beispiel die Impfkritik oder zunehmende Impfskepsis, die stark mit der Verwendung und mit der Zuwendung zur Homöopathie korreliert.
Dr. Jens Behnke ist zuständig für das Referat Homöopathie in Forschung und Lehre an der Carstens-Stiftung. Auch Ihnen schönen guten Abend, Herr Dr. Behnke.
Guten Abend.
Fühlen Sie sich von unserer Umfrage jetzt gerade bestätigt in Ihrer Arbeit?
Absolut, ja. Denn wir verstehen uns ja als eine Organisation, die sich dafür einsetzt, Naturheilkunde und Homöopathie zu erforschen und das, was sich bewährt, ins Medizinsystem zu integrieren und den ärztlichen Nachwuchs zu fördern. Und wir haben einen Trägerverein Natur und Medizin, in dem sich eben Menschen versammeln, die diese Integration ins Medizinsystem befürworten, und davon haben wir wahrscheinlich gerade einige gehört.
Nun ist es aber so, wenn man das Gefühl nicht trügt, dann waren das so relativ leichte Antworten, so nach dem Motto, man kann das machen, wenn man dran glaubt, vor allen Dingen, wenn man ein nettes Gespräch gehabt hat vorher mit dem Therapeuten, mit demjenigen, der mir das empfohlen hat, dann hilft mir das auch schon, ich bin dann etwas gelöster und ähnliches. Also da ist ja ein sehr umfassendes Gespräch nötig, um diese ganze Thematik dann auch entsprechend zu glauben oder daran zu glauben. Würden Sie denn auch so weit gehen wie Herr Dr. Aust, dass Sie sagen, naja, also wenn es um wirkliche Geschichten geht, um ernsthafte Probleme, dann muss man schon die Schulmedizin ranlassen?
Nun ja, das kommt darauf an. Ich sage mal, in schweren Akutzuständen, in denen Intensivmedizin angezeigt ist, da wird niemand so verrückt sein, bloß auf Globuli zu setzen. Allerdings muss man sagen, dass eben am anderen Ende des Spektrums gerade die schweren chronischen Erkrankungen mit Mitteln der konventionellen Medizin häufig nicht durchschlagend geheilt werden können. Und gerade da sind solche Reizregulationstherapien wie die Homöopathie eben sehr hilfreich.
Hinak Feldwisch ist Medizinjournalist. Schönen guten Abend, Herr Feldwisch.
Schönen guten Abend aus Berlin.
Sie haben gerade zum Thema recherchiert, unter anderem auch mit der AOK, mit dem AOK-Bundesverband gesprochen. Die bisher, einzelne Krankenkassen haben gesagt, Globuli bezahlen wir natürlich, die bisher also Globuli bezahlt haben und ähnliche Präparate. Jetzt wollen Sie sich da aber irgendwie so ein bisschen in die Hecke schlagen und sagen, nee, wollen wir eigentlich gar nicht mehr, weil macht ja doch eigentlich wenig Sinn. Wie ist da aus Ihrer Sicht zurzeit der Stand? Kann man sagen, Homöopathie in Deutschland ist von den Patienten ja gewünscht. Es gab zwischendurch eine Delle, wenn ich das richtig verstanden habe. Mittlerweile gibt es aber wieder relativ große Nachfrage danach. Und wir lassen das so laufen, aber wir wollen es als Kasse nicht mehr bezahlen.
Ja, es gibt zwei Debatten in Deutschland um die Homöopathie. Das eine ist die Frage der Zulassung. Es ist so, dass für homöopathische Mittel Ausnahmeregeln gelten. Sie müssen ihre Wirksamkeit nicht mit Studien unter Beweis stellen, um in Deutschland auf dem Markt zu sein. Anders als sonstige Arzneimittel. Und das andere ist eben die Debatte um die Erstattung von durch Krankenkassen. Es ist Krankenkassen gestattet, auch homöopathische Mittel zu erstatten, obwohl eine Wirksamkeit eben nicht nachgewiesen und implausibel ist. Und Kassen sind aber oder fühlen sich gezwungen, sie zu erstatten, weil sie dadurch interessante Patienten locken können zu sich. Das Bundesversicherungsamt hat Kassen dazu befragt und praktisch alle Kassen haben gesagt, sie glauben nicht an eine Wirksamkeit, sondern sie erstatten die Leistung, weil sie damit interessante Patienten ködern können. Und mit meiner Kollegin Nicola Kurt haben wir für unser Online-Magazin MedWatch eben mit dem Chef des AOK-Bundesverbands gesprochen und der hat uns gesagt, dass er sich wünscht, dass der Gesetzgeber den Kassen diese Erstattung homöopathischer Leistungen verbieten möge, damit es eben diesen Wettbewerb nicht gibt um interessante Patienten.
Damit es eine einheitliche Regelung gibt in diesen Bereichen. In anderen Ländern ist das ja auch anders. Ne? In der Schweiz habe ich gelesen, wollen die Menschen tatsächlich die Erstattung, da ist es im Gesundheitswesen jetzt mittlerweile erfasst, aber in Großbritannien, USA oder so, da gibt es ganz andere Entwicklungen. Wie sind die da?
In der Schweiz gab es eben eine Volksabstimmung, da hat eine Mehrheit gesagt, dass sie sich auch die Erstattung von Arzneimitteln wünscht oder Leistungen, für die ein wissenschaftlicher Nachweis nicht gegeben ist. Da gab es eine längere Diskussion, was genau erstattet werden soll, aber Homöopathie wird jetzt offenbar in der Schweiz erstattet. In anderen Ländern ist es deutlich anders. In Großbritannien eben übernimmt die nationale Gesundheitsvorsorge die Kosten nicht mehr, auch in Australien zum Beispiel oder in skandinavischen Staaten gibt es da ein Umdenken und wird die Homöopathie sehr kritisch gesehen.
Unser Thema heute in der Redezeit, der Streit um die Homöopathie. Wie sinnvoll sind Globuli, wollen wir gerne mit Ihnen diskutieren, wenn Sie mit diskutieren wollen. Kostenlose Service-Telefonnummer auch heute 08000 441777, 08000 441777, am Telefon. Amos Schaar aus Hamburg, guten Abend.
Ja, guten Abend. Im Fachrat für Allgemeinmedizin seit 20 Jahren in Hamburg-Höllenhorst an der Alster niedergelassen und wollte dann eben meinen Beitrag dazu leisten, dass das Gespräch vielleicht ein bisschen belebt wird. Also ich finde es erstmal etwas schade, dass wir hier so versuchen, so Fronten zu bilden. Also ich denke mal, dass wir alle eigentlich nur eines im Sinn haben und das sollten wir auch entsprechend verbalisieren, nämlich dem Patienten zu helfen. Mhm. Dennoch ist es so, dass man dann als Schulmediziner, so wie ich es bin, und ich bin auch im UKI Lehrarzt, also durch und durch Schulmediziner, sagen muss, dass man auch Dinge nicht ausschließen sollte, die vielleicht helfen könnte. Und wenn man sich da so ein bisschen mit den Gedanken einfach mal pragmatisch befasst, zum Beispiel die Frage, wie kann es denn überhaupt so eine Reiztherapie geben, das ist doch gar nicht vorstellbar, dann möchte ich gerne die Leute, die als Kritiker dieses Argument hervorbringen, einfach mal die Frage stellen, warum die sich impfen lassen. Denn das Impfen ist ja genau das gleiche Prinzip. Sie behandeln Patienten mit etwas, was eigentlich die Erkrankung verursacht. Und das Ergebnis davon nennt man Immunisierung. So ähnlich, also nicht genauso, aber um einfach mal das Verständnis ein bisschen nahe zu bringen, verläuft es auch in der Homöopathie. Und wenn dann, und das ist ja sehr häufig so, auch bei meinen Kollegen, wenn dann die Frage kommt, naja, wir können das aber nicht messen, die Mengen, die da durch Potenzierung und so weiter entstehen, das kann man ja überhaupt nicht messen. Also ich finde, als Wissenschaftler ist das ebenfalls kein richtiges Argument, denn ich kann auch in der Info auf einer einsamen Insel ohne Radio nicht hören. Aber das bedeutet ja nicht, dass es da keine Radiowellen gibt. Mhm. Das heißt also, es ist auch immer eine Frage der Messbarkeit. Wenn Sie sich vielleicht in die letzten 5 Jahre so ein bisschen begeben, was die Physik und die Entwicklungen dort anbelangt. Wir haben früher immer gedacht, naja, Neutronen und Protonen, das ist das Kleinste, was es gibt. Die ganzen Galaxien und kleiner geht nicht. Jetzt wissen wir, dass es durchaus erheblich kleinere Bestandteile des Atoms gibt. Wir konnten es vorher nur nicht messen.
Und also Sie sind der Meinung, wenn ich Sie unterbrechen darf, die Schulmedizin soll sich ruhig der Homöopathie ein wenig öffnen, ohne ihre Eigenständigkeit und ihre Wichtigkeit aufzugeben.
Mhm. Ich bin kein Verfechter der Homöopathie, aber ich sehe es seit 20 Jahren, dass es hilft und ich sehe es gerade. Und das ist für mich ausschlaggebend, dass es eben auch bei kritischen Menschen hilft und ich sehe es auch, dass es auch bei mir hilft und ich sage einfach nur, die Gegenargumente reichen noch nicht, um zu sagen, dass etwas nicht wirkt. Und es gibt auch gerade in der Schulmedizin eine Kennzahl, es nennt sich Number Need to Treat, also wie viele Patienten muss ich behandeln, damit einer davon tatsächlich einen Erfolg hat, um das zu erreichen, was ich möchte, nämlich eine Heilung oder eine Besserung der Symptome. Und selbst wenn Sie in der Schulmedizin, also bei rein chemisch-synthetischen Präparaten nachschauen, haben Sie da Werte um 7 oder 8, also wenn es richtig gut wird, das Sie müssen 7 Patienten behandeln, um ein wirklich gutes Ergebnis zu haben. Und da sprechen wir aber plötzlich nicht mehr vom Glauben, nicht mehr vom Placebo. Ich halte das für etwas unfair, so zu argumentieren. Darum geht es mir, deswegen rufe ich an.
Gut, vielen Dank, Amos Schaar nach Hamburg. Jürgen Behring aus Kelbra am Telefon. Guten Abend.
Ja, Jürgen Behring, guten Abend. Ich bin auch im Gesundheitssystem tätig, als Suchttherapeut allerdings, rufe allerdings als Patient an, der über 30 Jahre Erfahrung mit der Homöopathie hat. Ich bin ursprünglich mal wegen dem Heuschnupfen zur Homöopathie gekommen, als Skeptiker und Zweifler, und habe einen langen Weg hinter mir, wo ich nicht nur den Heuschnupfen erfolgreich behandelt, ich habe zum Teil schweren Abszess gehabt, schwere Hauterkrankungen gehabt, ich habe Rückenschmerzen gehabt, ich habe Lebensmittelvergiftungen gehabt und es war beileibe nicht der Placebo-Effekt, der mir da geholfen hat, sondern die zielgerichtete Behandlung meiner homöopathischen Arztpraxen. Auch wenn ich das als Weg erlebt habe. Ich erlebe es als große Kränkung, das als Placebo zu bezeichnen, denn die Effekte, die ich erlebt habe und schildern kann, sind alles andere als Placebo. Meine Frage ist, was macht diese Wut aus der Homöopathiekritiker gegen eine Methode, über die so viele Menschen wie ich Positives berichten können und wirksame Heilerfolge erzielen? Ich sollte nach Auskunft eines Schulmediziners, als ich 14 Jahre alt war, nicht älter als 30 werden. Ich bin jetzt über 60 Jahre. Ich bin wieder im Beruf. Ich bin lange Zeit im Berufsleben mit wenig Krankheitsfehlzeiten, habe schwere Krisen und auch Krankheiten dank Homöopathie bewältigt. Aber was macht diese Wut aus, dass eine Heilmethode, die wirklich fundierter Kenntnisse bedarf und natürlich auch zu diskutieren ist, so bekämpft wird?
Gehen wir gleich mal weiter. Vielen Dank, Jürgen Behring aus Kelbra. Wir haben in der Tat auch eine ganze Menge Mails natürlich bekommen im Vorfeld dieser Sendung. Ich lese jetzt erstmal die vor, die der Homöopathie auch sehr positiv gegenüberstehen. Agnes Rosenbauer zum Beispiel aus Kiel schreibt, unter der Geburt meiner ersten Tochter litt ich unter Wehenschwäche. Die in Homöopathie ausgebildete Hebamme gab mir ein Kügelchen auf ein ganzes Glas Wasser zu trinken. Ich glaubte nicht an irgendeine keinen Effekt. Aber sobald ich 2 Schlückchen genommen hatte, rollten heftige Wehen über Wehen an und unser Kind war bald geboren. Positive Erfahrung. Katrin Stüwecke aus Hamburg schreibt, wir haben einen großartigen Homöopathen gefunden. Wir haben mit seiner Hilfe Mittelohrentzündungen, Bronchitis und meine Schilddrüsenerkrankungen in den Griff bekommen, ohne Antibiotikum. Ich glaube, dass diese Art von Medizin eine tolle Ergänzung zu unserer Schulmedizin ist, also auch eine Ergänzung. Dann Herr oder Frau Erhardt schreibt, wie Homöopathie funktioniert, ist der Schulmedizin bekannt. Es beruht auf dem Placebo-Effekt, das ist ja gerade bezweifelt worden. Deshalb ist es auch so wichtig, einen Therapeuten zu finden, zu dem man ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Die Globuli ohne die richtige Ansprache sind wirkungslos. Es geht im Grunde auch um ein bisschen Seelsorge in diesem Umfeld. Dr. Norbert Aust vom Netzwerk Homöopathie. Wir haben es gerade eben gehört von Herrn Behring vor allen Dingen sehr massiv. Es gibt eine Wut von Homöopathie-Gegnern. Sind Sie auch ein wütender Mensch?
Also ich bin Kritiker der Homöopathie. Man kann mich auch als Gegner bezeichnen, aber nicht als wütend. Mhm. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass wir jetzt wütend sind.
Naja, das hat er jetzt nicht persönlich auf Sie bezogen.
Naja, natürlich, wir hören das ja öfters. Gerade so in den letzten Wochen hat das ja verstärkt, dass hier wir von irgendwelchen Leuten als Hass, als Hassende beschrieben werden und aufs Übelste beschimpft werden. Wir wären ja hier wirklich sehr schlecht, aber wir sind nicht wütend. Wir wollen noch nicht mal die Homöopathie verbieten. Wir wollen darüber informieren, dass die Leute, die sich für Homöopathie entscheiden, dass sie wissen, was es ist. Mhm. Es sind die Verdunstungsrückstände von geschütteltem Wasser auf Zucker. Wer sich trotzdem dieser Medizin unterwerfen will, bitteschön, kann er gerne machen. Und das andere ist, wir wollen auch, dass diese bevorzugte Stellung im Gesundheitswesen, dass die Homöopathie einnimmt, dass die letztendlich beendet wird. Sehen Sie, wenn Sie ein Hersteller von irgendwelchen normalen Nahrungsmitteln, von Süßigkeiten sind und Sie schreiben auf Ihre Packung irgendetwas drauf, was eine gesundheitliche Aussage sein kann, dann müssen Sie das nachweisen können. Und hier gibt es eine ganze Therapierichtung, die von jeder Art von Nachweis befreit ist. Und das kann nicht sein. Wenn die Homöopathie so wirksam ist, wie die Verfechter behaupten, ja, dann lasst sie doch die Nachweise führen und dann sind wir die Ersten, die damit einverstanden sind, dass es auch im Gesundheitswesen mit der Homöopathie weitergeht. Aber diese Sonderregelung, die ist nicht akzeptabel.
Dr. Jens Behnke, warum gibt es diese Nachweise nicht, wenn Sie im Grunde an dieser Thematik ja doch sehr lange schon forschen?
Die gibt es sehr wohl. Um mal das aufzunehmen, was der Herr Behring da erzählt hat, das ist jetzt kein Einzelfall, was der Herr Behring da erzählt, sondern genau das bildet sich auch in entsprechenden Studien ab. Also es gibt mittlerweile hunderte von Beobachtungsstudien zur Homöopathie, die eben den Einsatz dieser Therapieform unter realen Praxisbedingungen untersuchen. Und da kann man im Großen und Ganzen eigentlich immer wieder dasselbe sehen, nämlich, dass Patienten in einem klinisch relevanten Ausmaß profitieren von der Homöopathie, dass die Effekte sind ähnlich groß wie in der konventionellen Therapie, aber sie gehen mit deutlich weniger Nebenwirkungen einher. Und man kann auch feststellen, das haben diverse Studien ergeben, dass eben besonders chronisch kranke Patienten, die ansonsten keine hinreichende Hilfe in der konventionellen Medizin gefunden haben, durch Homöopathie Besserungen erfahren.
Dem muss ich widersprechen.
Tun Sie es.
Ja, dem muss ich insofern widersprechen. Es gibt prinzipiell zwei Sorten von Studien. Das eine sind placebo-kontrollierte Vergleichsstudien, die normalerweise der Goldstandard sind, um einen Wirkungsnachweis zu führen. Da versagt die Homöopathie ziemlich komplett. Mhm. Es gibt Beobachtungsstudien, wie der Herr Behnke richtig sagt, die unterscheiden sich von den Vergleichsstudien dadurch, dass Störgrößen nicht so gut kontrolliert sind, weil die Patienten zum Beispiel nicht verblindet sind oder weil sie wissen, welchen Arzt sie aufsuchen und wie auch immer. Und in diesen Fällen, wo keine Störgrößen kontrolliert sind, dort zeigt sich ein Vorteil der Homöopathie, da zeigt sich eine Wirkung der Homöopathie oder vermeintlich eine Wirkung der Homöopathie. Das liegt entweder daran, dass viele dieser Studien noch nicht mal eine Vergleichsgruppe haben, sie also nicht wissen, was ohne die Gabe der Homöopathika passiert wäre, oder oder wenn Sie eine Vergleichsgruppe haben, dann haben Sie normalerweise andere Störgrößen drin, eben die fehlende Verblindung oder sowas.
Jetzt für uns Laien wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt schon Studien, aber die werden wechselseitig in Frage gestellt. Kann man das so sagen, ja, dass es da Studien gibt?
Das ist richtig, aber die Aussagekraft dieser Studien ist höchst begrenzt.
Also wird auch gegenseitig in Zweifel gezogen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, es gibt Studien besserer und schlechterer Qualität und eben wie Herr Aust gerade sagte, sind Studien, bei denen man ein Vergleichsmittel hat und schaut, ob es besser ist als nur ein echtes Zuckerkügelchen zum Beispiel. Also die kommen zu dem Ergebnis, dass Homöopathie nicht besser wirken als eben ein Mittel, wo klar ist, dass gar kein Wirkstoff drin ist. Ich habe zum Beispiel mit dem Chef eines sehr kritischen deutschen Medizinprüfinstituts, dem IQWiG, gesprochen und der sagte mir jetzt darüber, dass der fehlende Nutzen homöopathischer Mittel vielfach nachgewiesen ist. Soll eben heißen, es wirkt nicht besser als ein Placebo.
Ja, Herr Feldschütz, ich wollte Sie ohnehin gerade fragen, aber trotzdem nochmal, wenn wir uns jetzt überlegen, also die Schulmedizin will ja mit der Homöopathie, zumindest haben wir das ja teilweise jetzt gerade schon in unseren Hörerstimmen auch gehört, durchaus zusammenarbeiten, sich ergänzen. Ist denn das nicht dann letztlich der richtige Weg, wenn wir sozusagen den hoffentlich mündigen Patientinnen und Patienten die Möglichkeit geben zu sagen, ich entscheide mich für diesen Weg oder ich entscheide mich für jenen Weg?
Also was auf alle Fälle sinnvoll ist, ist verstärkt auch psychologische Komponenten mitzunehmen zum Beispiel und als Arzt anzusprechen, was bei homöopathisch behandelnden Ärzten wahrscheinlich öfters der Fall ist als bei solchen, die es nicht machen. Aber genauso ist es so, dass wissenschaftlich agierende Ärzte natürlich auch psychologisch teilweise gewieft sind, aber da besteht auf alle Fälle noch Mangel insgesamt. Mhm. Was aber meines Erachtens keinen Zweck hat, ist zu suggerieren als Arzt oder als Klinik, dass Homöopathie tatsächlich eine Wirkung hat, der Mittel, die über eben diesen Placebo-Effekt hinausgeht. Mhm. Da gibt es keine wissenschaftlichen Nachweise für.
Wir haben natürlich auch E-Mails bekommen, die sich gegen Homöopathie aussprechen. Dr. Wolfgang Schmidt aus Hamburg hat geschrieben, als nach schulmedizinisch wissenschaftlich fundierten Kriterien seit mehr als 30 Jahren in eigener Praxis tätiger Hausarzt, empört es mich immer wieder, wenn die Homöopathie mit uns seriös arbeitenden Ärzten auf eine Stufe gestellt wird und insbesondere, dass dafür auch noch Krankenkassengelder ausgegeben werden, die an anderer Stelle sicher sinnvoller eingesetzt werden könnten. Es ist ein Skandal, schreibt er, dass völlig wirkungslose Zuckerkügelchen für teures Geld verkauft werden und den ahnungslosen Patienten auch noch eingeredet wird, dass ihnen damit geholfen werden könnte. Ähnliches schreibt Frank Weinrich aus Hamburg. Der zieht das aber auch noch ein bisschen weiter auf. Wir haben beruflich oft mit diesem Thema zu tun. Bachblütentherapie, Homöopathie und andere Methoden werden sehr oft von Kunden an uns herangetragen. Wir arbeiten mit Hunden, sind Verhaltensbiologen und Therapeuten und leiten in Hamburg das Elbrevier. Soweit so gut. Dass es durch die Zuwendung der Homöopathie, durch die Aufmerksamkeit etc. einen Heilerfolg geben kann, das ist ja unbestritten, aber von den Mitteln selbst kann keine Wirkung ausgehen. Es ist im Grunde Betrug am Kunden. Fatal ist, dass die Krankenkassen durch die Unterstützung, genau wie auch Fachmagazine, durch diverse Artikel die Homöopathie, Bachblüten etc. am Leben erhalten und sogar noch fördern, da ein Anschein von echter Alternative erhoben wird. Soweit die Meinung von Falk Weinrich, der mit Hunden arbeitet. Also durchaus unsere Hörerinnen und Hörer heute sehr zwiegespalten, was das Thema angeht, bei dem sie übrigens mitdiskutieren können. Es geht um die Homöopathie. Wie sinnvoll sind Globuli? Wir wollen gerne auch Ihre Meinung hören. Rufen Sie an, kostenfrei wie immer über die Servicetelefonnummer 08000 44 1777. Stefan Reis aus Mülheim an der Ruhr. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Herr Reis.
Bitte.
Ach so, Sie sind dran, ja. Entschuldigung. Welche Meinung haben Sie, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Also ich bin selber Heilpraktiker und habe seit über 30 Jahren eine Praxis, in der ich fast ausschließlich die Homöopathie einsetze. Ich bilde auch Homöopathen aus. Und ich würde gerne aus der Sicht sozusagen des Praktikers noch ein, zwei Beiträge bringen. Da möchte ich mal damit anfangen, dass in der Homöopathie es oft so ist, dass wir als Homöopathen nach dieser zum Teil sehr langen Anamnese und der Analyse dieser Anamnese nicht mal eben so ein Arzneimittel aus dem Ärmel schütteln, weil uns das in irgendeiner Weise in den Sinn kommt, sondern dieses Mittel, was wir verordnen, ist oder finden wir aufgrund einer ziemlich mühsamen und langwierigen Arbeit. Und oft ist es so, dass wir uns nicht sicher für eine Arznei entscheiden können. Und dann gibt es immer wieder Fälle, in denen nicht die erste Arznei tatsächlich hilft, sondern vielleicht die zweite, dritte oder vierte. Das zeigt mir, dass der Placebo-Effekt in diesen Fällen zum Beispiel keine Rolle spielen kann. Aber ich will ihn auch nicht abstreiten.
Das heißt, Sie sind jemand, der im Grunde sich sehr intensiv mit dem Krankheitsbild des Patienten beschäftigt und verschiedene Methoden anwendet, bevor er oder verschiedene Ideen entwickelt, bevor er dann tatsächlich eine Therapie startet.
Natürlich. Wie der ärztliche Kollege von zu Beginn schon sagte, ist es so, dass es immer um das Patientenwohl geht. Und dann steht erstmal die Frage, ob es am Ende eine homöopathische Behandlung wird oder eine andere Therapie empfohlen wird, nicht an erster Stelle. Sondern zunächst mal geht es um die Frage, was für den Patienten das Beste ist und was ihn am ehesten und natürlich auch am nebenwirkungsfreisten zur Gesundheit führen kann, wenn die denn möglich ist.
Wir haben ja vorhin schon gehört, es geht im Grunde darum, dass man auch, sagen wir, ein großes Vertrauen zu einem Behandler aufbaut, in dem Fall zu Ihnen. Wie viel Zeit nehmen Sie sich für den Patienten? Können Sie sich nehmen?
Ja, also das hängt natürlich damit zusammen, dass die Patienten bei uns in der Regel Selbstzahler sind, sei denn sind privat versichert. Ja. Aber die Kassen, die normalen Kassen, zahlen die Leistungen der Heilpraktiker nicht. Und da kann ich mir natürlich viel Zeit nehmen. Und das sind mitunter eine Stunde oder zwei Stunden im Erstkontakt. Mhm. Und das ist ein eingehendes Gespräch, aber auch eine eingehende Untersuchung. Mhm.
Okay, ja, vielen Dank, Stefan Reiß nach Mülheim an der Ruhr, für diese Erfahrung aus seinem täglichen Arbeiten. Petra Hering aus Wolfsburg, guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie. Hi.
Hi.
Also mein Beitrag dazu sollte eigentlich sein, dass warum kann man nicht klassische Schulmedizin mit Homöopathie kombinieren? Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin jetzt seit vielen Jahren erfreulicherweise bei einer guten Therapeutin in Behandlung. Und mir wurde schon so viel geholfen durch Homöopathie in Verbindung mit klassischen Therapien. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und kann von einem Placebo-Effekt gar nicht sprechen, weil, wie mein Vorredner schon sagte, also manchmal ist es auch tatsächlich so, dass man ein, zwei, drei Sachen ausprobieren muss, bis das richtige Mittel man gefunden hat, was in Kombination geht oder auch als Einzelpräparat helfen kann. Aber für mich ist auch immer so, der Mensch steht im Mittelpunkt und dem Menschen sollte geholfen werden. Und warum auch nicht etwas mit einer Form von Medizin, die man wissenschaftlich noch nicht ganz so begründet hat, aber trotzdem hilfreich sein kann. Da scheiden sich auch bei mir immer wieder so die Geister dran. Und das, finde ich, sollte eine Anregung eigentlich sein. Ja, einfach auch mal beides zueinander finden und dann kann uns doch gut geholfen werden.
Könnten Sie sich denn vorstellen, nachdem Sie jetzt in homöopathischer Behandlung sind oder eine homöopathische Therapieform haben, dass Sie, wenn die doch nicht den Erfolg bringen, den Sie sich wünschen, logischerweise, dass Sie dann in die klassische Medizin zurückwechseln oder ergänzen Sie das sowieso? Schwingen Sie sozusagen hin und her, wenn Sie Probleme haben?
Also natürlich, also wenn es wirklich was richtig Intensives ist, dann ist die normale Schulmedizin schon vorzuziehen. Und ich sage auch gar nicht, dass die Homöopathie bei Schwerkrankheiten als erste Therapieform genommen werden soll. Ich kombiniere es gerne miteinander, was auch mein Allgemeinmediziner, der mich betreut, da auch immer auch sehr begrüßt. Also er ist da auch immer sehr offen. Und wie gesagt, und ich habe auch seit Jahren eine gute Therapeutin. Und beides miteinander funktioniert für mich sehr gut. Also ich kann da nur Positives von berichten, wenn beides miteinander harmoniert. Und das tut es für mich.
Okay, vielen Dank, Petra Hering nach Wolfsburg. Hinak Feldwisch, Medizinjournalist. Hört sich doch ideal an.
Es hört sich sehr gut an, klar. Und natürlich muss eben Menschen geholfen werden oder soll immer der Mensch im Mittelpunkt stehen, das ist richtig. Allerdings ist es so, dass man aufgrund von Erfahrungen Einzelner und Erlebnissen leider nicht darauf rückschließen kann, dass ein bestimmtes Mittel helfen kann. Es gilt für kein Mittel, weder für homöopathische noch für andere. Und zum Glück ist es normalerweise so, dass Krankheiten von sich aus besser werden oder heilen im Laufe des Lebens. Zum Ende hin natürlich dann irgendwann nehmen sie überhand, aber normalerweise heilen Krankheiten von sich aus alleine aus. Und wenn man dann Globuli nimmt zum Beispiel, ist es so, dass bei einem bestimmten Globuli es irgendwann auch besser wird, was gar nichts zu tun hat mit dem homöopathischen Mittel, sondern was eben die Selbstheilung des Körpers verursacht hat. Und da kann es leider dann zu dem Trugschluss kommen, dass die Homöopathie geholfen hätte, obwohl sie es da nicht getan hat.
Aber dieser Glaube kann ja offensichtlich auch Berge versetzen.
Der Placebo-Effekt spielt eine Rolle und kann hilfreich sein. Der Hauptteil ist bei den meisten Erkrankungen die natürliche Selbstheilung. Dazu kann eben der Placebo-Effekt kommen. Dadurch, dass man daran glaubt, dass ein Mittel hilft, kann es einem besser gehen. Und es kann bei manchen Erkrankungen zumindest, natürlich nicht bei Krebs zum Beispiel, die Heilung beschleunigen. Aber das darf einen oder sollte einen nicht darüber hinwegtäuschen, ob ein Mittel hilft oder nicht.
Spontane Mails, die gekommen sind. Thekla Kipping aus Nahrendorf schreibt: Mich wundert es, dass immer wieder die Wirkung der Homöopathie in Frage gestellt wird. Meine Gegenfrage wäre: Wem schadet denn die Homöopathie? Sind da etwas zu viele Menschen, die sich selbst heilen können und nicht Produkte von der Pharmaindustrie brauchen und eventuell noch nicht einmal Arztkosten verursachen? Die Kassen sollten auch darüber froh sein, dass es Menschen gibt, die wenig Kosten verursachen. Nur die Pharmaindustrie verdient nicht mit dran. Nur sie könnte etwas dagegen haben, sagt Thekla Kipping. Beate Gianni Götz schreibt aus Karlsburg: Ich bin der Homöopathie und den dazugehörigen Homöopathen überaus dankbar. Ich habe 4 Kinder und diverse Hoftiere, welche dank Homöopathie ihre Krankheiten bisher aus eigener Kraft überwinden konnten. Ja, wenn sie es aus eigener Kraft konnten, dann war es ja, glaube ich, auch keine homöopathische Anwendung. Oder wie sehen Sie das, Norbert Aust?
Ja, das ist jetzt so die Frage. Es ist jetzt hier bei vielen der Wortmeldungen wurde ja gesagt, um welche Krankheiten es sich handelt und um welche Beschwerden. Und da wird von Bronchitis gesprochen, Mittelohrentzündung, wie auch immer. Das sind durchaus auch Beschwerden, die ernsthaft sind, wenn man sie hat, die aber durchaus auch alleine weggehen. Es gibt eine Bertelsmann-Erhebung, ich glaube von 2014, bei welchen Beschwerden wird die Homöopathie eingesetzt. Und da ist sehr häufig Kopfschmerzen, Erkältung, Sonnenbrand, Insektenstich und so weiter. Das sind alles Dinge, die von alleine weggehen. Und auch das suggeriert dann, dass die Homöopathie geholfen hat. Und darauf baut dann ein Vertrauen auf die Homöopathie auf, das nicht gerechtfertigt ist. So ist das Gleiche auch bei Tieren. Auch Tiere werden gesund. Wir haben jetzt nicht nur den Placebo-Effekt. Es gibt die Regression zur Mitte, das heißt also extreme Zustände. Krankheitszustände werden nicht lange aufrechterhalten. Entweder man stirbt dran oder es wird wieder besser. Oder es gibt auch Gewöhnungseffekte. Es gibt eine ganze Menge Effekte, warum wir unsere Gesundheit wiederfinden. Wenn es die nicht gäbe, wären wir als Art schon lange ausgestorben. Mhm. Und die Homöopathie nutzt das eben. Und wenn Sie sich jetzt die Historie ansehen, wenn man verschiedene Mittel genommen hat und man wird gesund, kriegt das Letzte den Erfolg zugeschrieben. Man nennt das den Post-Hoc-Ärger-Pop-de-Hoc-Fehlschluss. Das ist ein Fehlschluss, der ist ganz tief in uns fest verdrahtet von der Evolution her.
Sie haben gerade die Tiere nochmal angesprochen. Renate Ziegler aus Hamburg, die hat uns in diesem Zusammenhang eine Mail geschickt. Die ist schon ein bisschen länger hier auf dem Tisch. Wie erklären die Skeptiker der Homöopathie die von mir und tausenden Tierbesitzern eindeutig beobachtete Wirkung bei Tieren, besonders nachdem kein Tierarzt helfen konnte? Wäre es der Placebo-Effekt, so hätte eine Heilung doch bereits nach tierärztlicher Behandlung einsetzen müssen. Glauben Sie wirklich, dass es einem Menschen möglich ist, durch das Untermischen von Kügelchen ins Futter oder Trinkwasser, von dem das Tier ja nichts mitbekommt, dem Tier zu suggerieren, dass darin ein Heilmittel sei, welches es gesund macht? Oder dass sich mein Glaube an Homöopathie auf magische Weise auf mein Tier überträgt? Also es scheint ja zumindest nach der Erfahrung von Frau Ziegler doch so zu sein, dass die Mittel irgendwas ausgelöst haben und nicht etwa der Glaube.
Das können Sie ja normalerweise gar nicht unterscheiden, welchen Effekt sie gesund gemacht hat. Da der eine Zuhörer, der gesagt hat, ganz sicher kein Placebo-Effekt, das ist er nicht als Einzelperson nicht in der Lage zu unterscheiden. Das geht einfach nicht. So, wenn Sie jetzt einem Tier, also man hört das Argument ja öfters, dass es den Placebo-Effekt bei Tieren nicht gibt und da die Homöopathie bei Tieren wirkt, zeigt sich, dass es also auch wirkt. Nun ist das erstmal argumentativ ein Zirkelschluss. Und andersherum, dass die Homöopathie wirkt, beurteilt der Halter. Und der Halter, der die Homöopathie gegeben hat, steht dem nicht unvoreingenommen gegenüber, sondern der sucht nach Zeichen der Bestätigung. Und er wird sie, wenn er von der Wirkungsweise der Homöopathie überzeugt ist, er wird diese Dinge auch finden. Und natürlich, sagen wir mal, es gibt durchaus Erhebungen, dass in landwirtschaftlichen Betrieben, die homöopathisch arbeiten, dass dort es den Tieren vielleicht besser geht. Ich habe so eine Arbeit mal gelesen. Das liegt aber jetzt nicht unbedingt an der Homöopathie, sondern dass der Bauer sich eben sehr stark um seine Tiere kümmert. Öfters im Stall, in den Stall geht, eher die Tiere besser beobachtet, eher erkennt, wenn ein Tier Schwierigkeiten hat und leidet oder wie auch immer. Also es gibt da eine ganze Menge Nebeneffekte rundherum um die Kügelchengabe und die Beurteilung der Wirkung.
Jens Behnke, als zuständiger Referent Homöopathie, Forschung, Lehre, Carstens Stiftung. Wir haben nun viele Hörerinnen und Hörer schon gehört, die sich vorher Homöopathie ausgesprochen haben in unserer heutigen Sendung. Deswegen sind Sie noch gar nicht so viel zu Wort gekommen, denn Sie sind ja eigentlich derjenige, der in der heutigen Sendung das Ganze hier vertreten soll. Aber trotzdem nochmal die Frage, das Thema Glaube und das Thema Zuwendung und das Thema Nähe und das Thema Miteinander, das ist ja auch von vielen Hörerinnen und Hörern hier angesprochen worden. Ist das tatsächlich im Grunde eine Form von Homöopathie, wo jetzt gerade keine Mittelchen gegeben werden müssen, sondern wo man einfach das Gefühl hat, da ist eine andere Nähe als vielleicht in der manchmal sehr hektischen Schulmedizin, die ja überlastet ist?
Ja, das ist mit Sicherheit so, dass homöopathisch arbeitende Therapeuten in der Regel eben durch eine etwas längere Anamnese da mehr Zuwendung und eine tiefere Arzt-Patienten-Beziehung aufbauen. Das hat aber eben nichts mit Homöopathie zu tun. Da könnte sich eben die konventionelle Medizin auch eine Scheibe abschneiden und das eben genauso integrieren. Aber ich wollte noch mal etwas richtigstellen bezüglich dieses Glaubens, der da angesprochen wird. Also, dass die placebo-kontrollierten Studien zur Homöopathie, derer sind so roundabout 200 randomisierte placebo-kontrollierte Doppelblindstudien. Und es ist so, dass die Mehrzahl dieser Studien Effekte über Placebo dokumentiert und auch die Studien, die eben von methodisch hoher Qualität sind. Wer was anderes behauptet, der ist nicht mit der Datenlage im Einklang.
Herr Behnke, und entschuldigen Sie, dass ich unterbreche. Lesen Sie Methy. Methy ist Mitarbeiter des Homeopathy Research Institutes. Lesen Sie dem seine 3 systematischen Reviews. Da werden Sie finden, dass er von seinen 118 interessierten Studien genau 2 hochwertige Studien gefunden hat, die einen Low Risk of Bias aufweisen. Und diese beiden Studien zeigten keine positiven Ergebnisse.
Ich glaube, es wird jetzt gerade mit den Studien doch ein bisschen sehr speziell, aber ich würde Ihnen auch ungern jetzt natürlich das Wort abgreifen, weil natürlich ist es wichtig, dass das auch studienmäßig belegt ist. Aber wenn ich das trotzdem nochmal verstanden habe, ist bei Homöopathie eben auch sehr viel dabei, Glaube oder vielleicht eben auch tatsächlich das Gefühl, dass man sagt, okay, da ist jemand, der hat sich mit mir etwas ausführlicher beschäftigen können möglicherweise, als das der Schulmediziner macht, der ja heutzutage wirklich Patienten über Patienten vor der Tür stehen hat, die er behandeln muss. Sie haben aber gesagt, Jens Behnke, also Glaube ist es nicht, sondern Sie glauben schon auch an die Mittel.
Die Daten sprechen dafür, ne? Aber ich muss auch nochmal sagen, diese ganze Debatte ist ja etwas fehlgeleitet, denn evidenzbasierte Medizin beruht ja nicht allein auf klinischen Studien, sondern die Idee von wissenschaftsgestützter Medizin war schon immer, dass die auf 3 Säulen ruht. Das sind einmal die klinischen Studien, aber zweitens ist das die Patientenpräferenz und drittens das Urteil des Arztes. Und wenn wir jetzt in einem Fall hören, dass ein Patient sagt, meiner Katze haben Kügelchen geholfen, das mag nichts bedeuten. Es ist doch aber völlig absurd zu behaupten, Millionen Menschen würden sich selbst darüber täuschen, dass diese Globuli zum Teil schwere Krankheiten mit kuriert haben und das allein durch Placebo-Effekte erklären zu wollen und das im Anbetracht dieser Datenlage, die eben auch zeigt, dass da offenbar mehr als Placebo dran ist.
Unser nächster Hörer, Klaus-Peter Scholz aus Hamburg, guten Abend.
Moin Moin, hier ist Klaus Scholz aus Hamburg. Ich glaube persönlich, finde diese Diskussion übrigens sehr interessant, wie immer. Das ist so, dass es letztendlich nur um wirtschaftliche Interessen geht. Also ich habe ja noch nie gehört, dass die homöopathischen Anhänger fordern, die Schulmedizin abzuschaffen. Es ist immer nur das Gegenteil. Also die Schulmediziner und auch die Pharmaindustrie wettert gegen die Homöopathie. Und meines Erachtens nutzt man halt Argumentation aus dem Wissenschaftsbereich. Schulmedizin ist meines Erachtens eher analytisch, während die Homöopathie eher ganzheitlich vorgeht. Und wenn Sie mal so eine Anamnese mitgemacht haben, das dauert 2, 3 oder 4 Stunden, dann glaube ich, wenn man eine richtig sinnvolle Studie durchführen wollte, müsste man ja 100 oder 200 Leute finden, die genau die gleichen Probleme, genau die gleichen Gewohnheiten, genau die gleichen Entwicklungsgeschichten haben, um dann festzustellen, nutzt dieses Mittel oder nicht. Insofern glaube ich, dass diese eine Methode, die analytische, einfach untauglich ist, um diese ganzheitliche Methode der Homöopathie beurteilen zu können. Das will man natürlich nicht wahrhaben, weil man analytisch sozusagen sich da festgelegt hat. Und das Problem ist generell, dass die Schulmedizin ja oftmals scheitert, woran das auch immer liegt, wie auch immer, und dann die Leute erst homöopathische Mittel nehmen. Es ist ja nicht umgekehrt der Fall, also gibt es auch, aber seltener. Und dass es da eben auch Erfahrungsprozesse gibt, die ich aus meinem eigenen Bekanntenkreis kenne. Also eine, um das kurz zu Ende zu bringen, eine Krankenschwester, die in einer Intensivstation gearbeitet hat, hatte plötzlich Menstruationsblutung bekommen und keiner hat die zum Stoppen gekriegt. Sie hatte unter anderem auch Tierallergie, also Haarallergie vom Hund und Katze und Pferd und so weiter. Und ist in ihrer Not dann irgendwann mal zu einer Homöopathin gegangen und hat all diese Probleme nicht mehr. Und da müsste man die Schulmedizin dann nämlich fragen, erklären Sie das doch mal, wie das kommt. Also wir sind gescheitert und dann kriegt diese Frau Kügelchen von einer Homöopathin und plötzlich hat sie sozusagen nicht das Gefühl, dass sie verblutet. Sie hat auch plötzlich das Problem nicht mehr, Haarallergie zu haben und so weiter. Und da wäre der wissenschaftliche Ansatz, wo man sagt, ja, wie geht das überhaupt? Und da glaube ich, dass die Schulmedizin einfach passen muss. Das ist mein Gefühl. Das geht nur um wirtschaftliche Interessen. Nur darum geht es. Das ist mein Gefühl.
Das lassen wir gleich nochmal einordnen von Hinak Feldwisch. Der kann das als Medizinjournalist vielleicht ein bisschen übergreifend einordnen. Wir haben aber gerade auch noch eine E-Mail bekommen von Anja Renner aus Mooregge. Oder Morege, die schreibt uns etwas Ähnliches. Sie schreibt, sie kann sich vorstellen, warum sich Globuli solcher Beliebtheit erfreuen. Dafür gibt es ihrer Ansicht nach vor allem zwei besonders traurige Gründe. Zum einen das deutsche Gesundheitssystem, das sicher über eine Vielzahl großartiger Ärzte verfügt, aber in den Strukturen und Vergütungen so schlecht aufgebaut ist, dass man als Patient schnell verzweifelt, wenn man mit unspezifischen Symptomen zum Hausarzt geht, zu einer Reihe Fachärzte weitergeleitet wird, jeweils 3 Monate auf einen Termin warten muss und dann 5 Minuten Sprechstunde plus eine aufwendige, teilweise auch unangenehme Untersuchung bekommen, nur dann, um dann weitergeschickt zu werden mit den Worten, in meinem Bereich finde ich nichts, dann kann man sehr schnell möglicherweise nach ihrer Interpretation doch sich vielleicht anderen Dingen öffnen. Zum Zweiten glaubt sie, dass heutzutage viele Menschen, gerade Mütter, aber sicher auch Tierbesitzer, stark verunsichert sind, wie sie ihren Schützling die bestmögliche Unterstützung im Krankheitsfall zukommen lassen können. Es ist selbstverständlich nachvollziehbar, dass man alles Erdenkliche tun will, damit es einem leidenden Kind oder Tier besser geht, dass man aber gleichzeitig nicht bei jeder Erkältung gleich starke Medikamente geben möchte. Leider scheint es vielen an Erfahrung, Gelassenheit, vielleicht aber auch an der Unterstützung durch Partner oder in der Nähe wohnende Großeltern zu fehlen, um zu wissen, dass Tee oder Hühnersuppe kochen, Wärmflaschen machen und vor allem viel, viel für den Patienten da sein soll, in den meisten Fällen vollkommen ausreichen könnte. Also auch hier nochmal ein Plädoyer für möglicherweise Dinge, die wir eigentlich so nebenbei erledigen können, wenn wir uns da ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Mühe geben. Aber Hinak Feldwisch, es gab gerade den Vorwurf, es geht da um Pharmaindustrie und Ähnliches. Können Sie das aus Ihrer Arbeit bestätigen, dass da möglicherweise an der einen oder anderen Stelle tatsächlich vielleicht wirtschaftliche Gründe dann im Hintergrund mitschwingen, wenn es darum geht, sowohl die Homöopathie zu vertreten als auch die klassische Schulmedizin?
Wirtschaftliche Gründe habe ich da selber noch nie gesehen und habe auch keine Belege bisher dafür gesehen, dass zum Beispiel große Pharmakonzerne jetzt die Homöopathie bekämpfen würden. Im Gegenteil ist es natürlich auch so, dass die Homöopathiehersteller, die auch hunderte Millionen Euro jedes Jahr an Umsatz machen und da Gewinne einstreichen, sich natürlich dafür einsetzen und auch Kampagnen machen, um die Homöopathie am Leben zu erhalten. Auf einen Aspekt wollte ich noch kurz eingehen. Herr Binke hatte vorhin gesagt, dass es ja nicht trügen könnte, wenn Millionen Patienten davon überzeugt sind, dass eine bestimmte Therapie helfen würde. Da ist leider genau das Gegenteil der Fall. Es ist in der Medizin sehr oft so gewesen, dass Therapien lange etabliert waren und von Ärzten auf der ganzen Welt genutzt wurden und alle davon ausgingen, dass sie gut helfen. Und Jahre später haben wissenschaftliche Studien gezeigt, dass die Datenlage vorher unzureichend war und dass dem nicht so war und dass man besser dieser Therapie nicht einsetzt, um Leben zu retten. Und das ist für die Homöopathie genauso der Fall wie für jegliche andere Therapie.
Hm. Dr. Christoph, ja?
Darf ich dir eins? Es wird hier immer von der Pharmaindustrie gesprochen, die gegen die Homöopathie sei. Das ist ein Trugschluss. Die Pharmaindustrie wird hier in Deutschland durch zwei große Verbände dargestellt. Das ist der Bundesverband der Arzneimittelhersteller und der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Beide haben sich vehement dagegen ausgesprochen, gegen den Vorschlag von dem Herrn Hecken, die Homöopathie aus der Krankenkassen herauszulesen. Mhm. Und beide dieser Verbände haben eigene Webseiten und eigene Webpräsenzen, die die Homöopathie fördern und Informationen zur Homöopathie liefern, und zwar positive. Das liegt unter anderem daran, dass jeder Hersteller von Homöopathika in einem dieser beiden oder gar in beiden dieser Verbände organisiert ist.
Aha. Dr. Christoph Völker aus Celle, guten Abend.
Guten Abend aus Celle.
Herr Völker.
Ich bin Kinderarzt, klassisch homöopathisch ausgebildet, aber ursprünglich auch schulmedizinisch ausgebildet, und ich verbinde beide Seiten miteinander. Ich bin Arzt in einer größeren Praxisgemeinschaft von insgesamt 7 homöopathisch tätigen Ärztinnen und Ärzten. Und wir sind insgesamt offen für Homöopathie, Naturheilverfahren und Schulmedizin und versuchen das miteinander so gut wie möglich zu kombinieren. Und wir arbeiten auch viel zusammen mit ganz konventionell arbeitenden Ärzten. Und ich möchte einfach dieser etwas nicht so furchtbaren Diskussionen über die vielen Studien, die es da gibt, je nachdem, wer welche heranzieht, etwas entgegensetzen, und zwar meine persönliche Begeisterung und auch die Effektivität der homöopathischen Behandlung einfach nochmal unterstreichen. Ich bin immer noch beeindruckt, wie wirksam die homöopathischen Mittel sind, sowohl bei ganz akuten Erkrankungen, zum Beispiel hochfieberhafte Infekte, grippale Infekte, Durchfälle, akute Schmerzzustände, Atemnot und auch durchaus sehr heftige Infektionen, als auch bei chronischen Erkrankungen wie Neurodermitis, Asthma, Rheuma, Infektanfälligkeit und dergleichen. Man kann oft gerade bei den Kindern schon sehr schnell erleben, dass innerhalb kurzer Zeit auf homöopathische Mittelgaben eine Reaktion kommt, auch durchaus eine sehr eindrucksvolle Reaktion, dass beim Pseudokrupp-Anfall beim Kleinkind mitten in der Nacht mit deutlicher Atemnot nach einer Mittelgabe sehr schnell eine Besserung eintritt, was sonst nicht der Fall wäre, also deutlich schneller, als wenn man ein Cortison-Zäpfchen geben würde. Die Möglichkeit haben wir immer auch noch natürlich, aber das ist in der Regel dann bei vielen Erkrankungen nicht mehr nötig. Auch zum Beispiel bei anhaltendem Erbrechen oder bei heftigen Durchfällen, da kann das eine homöopathische Mittelgabe, da muss man wirklich die Hochpotenzen verwenden, die wirken einfach sehr viel schneller. Wenn man einsetzt, dann kann man sehen, dass innerhalb weniger Minuten oft das Problem vorbei ist.
Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Dr. Völker, ja? Sie haben nach der klassischen Schulmedizin-Methode studiert und haben sich dann der Homöopathie zusätzlich geöffnet, richtig, oder wie war das? Was war der Grund dafür?
Ich bin Kinderarzt und war nicht so zufrieden mit der Wirksamkeit der reinen schulmedizinischen Behandlung, weil ich den Eindruck hatte, dass man so Krankheiten wie Asthma zum Beispiel oder Neurodermitis nicht effektiv genug behandeln kann. Und da hat man mit der Homöopathie zusätzlich deutlich mehr Möglichkeiten, und da können eben derartige Krankheiten auch gut ausheilen, auch im Kindesalter, was wir sonst nicht so erleben dieser Effektivität. Und auch bei schweren Erkrankungen, wo man sonst ein Antibiotikum einsetzen würde, wenn man homöopathisch behandelt, ist das dann oft auch nicht mehr nötig, weil es einfach sehr schnell geht, wenn man weiß, wie das geht.
Wenn ich da kurz einhaken darf. Ja, vielen Dank aber vor allem erstmal für die Erfahrung aus Celle von Dr. Christoph Völker. Ja?
Vielen Dank, Feldwisch. Ja, besten Dank. Wenn es so ist, dass eine Therapie sehr gut und sehr schnell hilft, dann ist es auch kein Problem, das in Studien nachzuweisen und zu zeigen, dass sie tatsächlich sehr gut hilft. Allerdings ist es eben so, dass die Studienlage leider zur Homöopathie eindeutig ist. Und es mag psychologische Effekte geben, die da greifen. Es mag den Placebo-Effekt geben oder die natürliche Heilung oder das, eben auch eine spontane Besserung ist natürlich möglich. Es gibt aber auch genau das Gegenteil. Zum Beispiel einen 7-jährigen Francesco aus Italien, der vor einigen Jahren an einer einfachen Mittelohrentzündung gestorben ist, die homöopathisch behandelt wurde. Oder Anfang des Jahres saß ich in einem Gerichtsprozess, wo ein Heilpraktiker angeklagt war der fahrlässigen Tötung einer krebskranken Frau, die auch homöopathisch behandelt hat, die dadurch keine wirksame Therapie bekommen hat und leider elendig verstorben ist. Und eben nochmal kurz zusammengefasst, wenn eine Therapie sehr gut wirkt, dann ist das auch wissenschaftlich nachweisbar. Und das ist eben nicht der Fall, leider.
Trotzdem scheint mir ja in diesem Fall nach wie vor dieser Glaube an bestimmte Methoden, wenn sie dann bei den Menschen geholfen hat, diesen Spruch zu rechtfertigen, der da immer wieder heißt, was hilft, hat recht, ne?
Ja, aber das ist
stimmt natürlich. Man muss natürlich vorsichtig sein, das habe ich verstanden.
Gut. Die Frage ist, was hilft da tatsächlich und was hilft nicht besser als eben ein Traubenzucker, den man dem Patienten geben würde.
Christoph Nagel, Dr. Christoph Nagel aus Mölln noch am Telefon. Wir haben leider nur noch wenige Minuten Zeit, aber die wollen wir gerne noch hören. Ja.
Schönen guten Abend. Ich bin Orthopäde, schulmedizinisch tätig, weil ich doch sehr große Vorbehalte habe. Wir haben es mehrfach gehört, dass die Studien nie belegt haben, dass Homöopathie wirkt. Wir haben nur Erfahrungsberichte und diese positiven Erfahrungsberichte resultieren daraus, dass an die Schulmedizin in der Regel mit einer Heilungserwartung rangegangen wird. Und wenn eine Erwartung enttäuscht wird, letztlich kann die Schulmedizin auch nicht alles behandeln, dann wird hinterher werden die wirtschaftlichen Interessen und angeführt. Wenn man an die Homöopathie, an Alternativmedizin mit einer Heilungshoffnung herangeht und wenn das nicht erfüllt wird, dann ist es eben ein Versuch gewesen, mehr nicht. Wenn man sich anguckt, Studien, dass auch bei Akupunktur zum Beispiel 20.000 Leute akupunkturmäßig mit Meridian behandelt wurden, 20.000 einfach mit einer Fake-Akupunktur irgendwo hingepiekt, die Ergebnisse waren gleich gut, muss man auch so sagen, dass man dort den Placebo-Effekt bisher deutlich unterschätzt. Man hat Frauen in Presswehen, einen Förderer gegeben, damit endlich das Kind kommt und hat gesagt, nein, jetzt beruhigt sich alles und es hat sich beruhigt durch Kraft des Geistes. Und ich denke, dass wir hier die Kraft des Geistes gar nicht fördern sollen, aber was der Kollege vorher gesagt hat, es sollte dann so ärztlich kontrolliert sein, dass nichts daneben kann, dass solche Schicksale wie mit dem Francesco nicht passieren können.
Also Sie plädieren durchaus auch für ein Nebeneinander, ein Miteinander, aber durchaus auf einer starken Betonung der Schulmedizin.
Die Homöopathie ist nie nachgewiesen worden, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn sie hilft bei jemandem, aber er die Grenzen kennt und sagt, hier gehe ich jetzt zum Schulmediziner, ist eine Sache. Es ist bloß ein unfaires Behandeln, eben dadurch, dass man sagt, natürlich eine Sache lobt. Über eine gelungene Blinddarmoperation redet niemand, über eine missglückte, ja. Über eine missglückte Homöopathiebehandlung wird nicht erwähnt, aber eine gelungene. Dass eben dieses, weshalb plötzlich ein Hype für diese Alternativmedizin momentan da ist.
Gut auf den Punkt gebracht.
Christoph Nagel, würden Sie sich homöopathisch behandeln lassen?
Meine Frau hat unsere Kinder mit homöopathischen Kügelchen betreut und die sind groß geworden und sind geglückt. Die Große ist Ärztin, die Kleine wird Zahnärztin, alles gut. Aber wir haben immer geguckt, wo die Grenze ist. Das war eben das, was ich auch konnte. Und insofern will ich mal sagen, habe ich mit so etwas kein Problem. Aber es ist nicht klassisch Medizin.
Also auf alle Fälle den mündigen Patienten in den Mittelpunkt der Arbeit stellen, der gut beraten wird von möglicherweise der Schulmedizin, die aber sich öffnet für auch andere Methoden.
Wer haltet recht.
Gut.
Das durfte jetzt nicht kommen.
Ja, ich sag mal ganz vielen Dank für diese lebhafte Diskussion, die wir heute in der Redezeit gehabt haben. Wir hatten das Thema, der Streit um die Homöopathie. Wie sinnvoll sind eigentlich Globuli? Und wir haben das mit Ihnen am Telefon, wir haben das mit Ihnen und Ihren Mails besprochen und wir haben das mit unseren Gästen heute besprochen. Und dafür danke ich ganz herzlich, weil es war, glaube ich, wirklich eine sehr vielfältige und lebhafte Diskussion. Danke an Dr. Jens Behnke, zuständig für das Referat Homöopathie in Forschung und Lehre an der Carstens Stiftung, an Dr. Norbert Aust vom Netzwerk Homöopathie und an Hinnerk Fellwisch. Er ist Medizinjournalist und die Redaktion der Sendung heute hatte Verena Gotsch.
Schönen Dank.
Danke. Besten sehr. Dank, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss. Auch morgen gibt es eine Redezeit, die Redezeit am Donnerstag. Es geht um immer mehr Baustellen und Staus. Was bedeutet die Belastung für die vielen Pendler? Sie können wie immer morgen dann ab 20.30 Uhr anrufen oder sich jetzt schon im Internet beteiligen. Unter ndr.de/redezeit. Immer mehr Baustellen und Staus bei uns im Norden. Was bedeutet die Belastung für die vielen Pendler? Jetzt schon im Internet beteiligen oder morgen ab 20.30 Uhr wieder anrufen über die kostenfreie Servicetelefonnummer 0800 441777. Gleich bei uns die Nachrichten, danach Play Jazz mit Michael Lages. Wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen einen entspannten Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.